Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie mit einem herzlichen Om Sai Ram. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Serie Lesungen. Wir bringen drei weitere Auszüge aus dem Buch von Dr. John Hislop, Mein Baba und ich. Bhagavan Satyasai Baba sagt: Solange man nicht weiß, wer man ist, kann man dem Leid nicht entkommen. Solange man nicht die Gegenwart Gottes in allem und jedem erkennt, kann man dem Kummer nicht entrinnen. Solange man nicht versteht, dass das Geborenwerden und Sterben nur einem Zweck dient, nämlich das Wesen des Selbst zu erkennen, kann man diesem Kummer nicht entkommen. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satyasai Baba zu Füßen. Dr. John Hislop schreibt im Vorwort seines Buches unter anderem: Vor 3 Jahren erklärte ich Baba, ich hätte ein neues Buch fertig und fragte ihn, ob es jetzt oder erst in 10 Jahren veröffentlicht werden sollte. Warum ich mich so merkwürdig ausdrückte, weiß ich nicht. Aber Baba gab sofort zur Antwort: In 10 Jahren. Doch 3 Jahre später bekam John Hislop die Aufforderung vom Bhagavan, das Buch jetzt zu veröffentlichen. Das war 1984. Auf Hislops Frage nach dem Titel sagte Bhagavan: Nenne es Mein Baba und ich. Hislop schreibt weiter: Für mich ebenso wie für viele Hunderttausende von Menschen in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Australien, Neuseeland und Asien ist Sri Satyasai Baba ein Avatar, das in Menschengestalt gekommene Göttliche. Seine Weisheit, seine Liebe, die man so stark empfindet, wenn man in seiner Gegenwart ist, und seine ehrfurchtgebietende Macht über die Naturkräfte und die Lebensumstände der Menschen tragen bei zu der außerordentlichen Verehrung, die man ihm entgegenbringt, und zu der nahezu unwiderstehlichen Anziehungskraft, die die Menschen jeden Alters, jeder Glaubensrichtung und jeder Rassenzugehörigkeit fühlen, wenn sie ihm begegnen oder beginnen, seine Lehren und sein Leben aufmerksam zu verfolgen. Sie hören nun in dieser Lesung die Kapitel Selbsterforschung, Karma und Reinkarnation, Wiedergeburt.
remind me, my Lord, who I am.
Selbsterforschung. Selbsterforschung ist für die meisten von uns keine regelmäßige Übung. Sie erfordert, dass wir Abstand nehmen von unserer jetzigen Lebensweise, in der wir so sehr in weltliche Angelegenheiten verwickelt sind, dass wir niemals die Zeit haben, uns über uns selbst zu befragen. Wie das Lexikon uns sagt, bedeutet forschen, lernen durch Fragen, eine Untersuchung anstellen. Das Selbst bezeichnet eine Person oder ein Ding in Beziehung zu seiner Individualität, die eigene Natur, den eigenen Charakter und so weiter. Selbsterforschung bedeutet demnach, eine Person, nämlich sich selbst, in Bezug auf ihre Individualität, ihre Natur hin zu untersuchen. Diese Definition soll uns für den Anfang genügen. Wir gehen zum Beispiel in eine Klinik, lassen uns untersuchen und berichten unserer Familie: Der Doktor hat mich untersucht und gesagt, ich sei kerngesund. Etwas später werden wir krank und klagen unserer Familie: Mein ganzer Körper tut weh. Hier sollten wir unser gewohntes Denken für einen Augenblick beiseite lassen und uns fragen: Warum nehme ich mich auf zweierlei Weise wahr? Als ich zum Arzt ging, bezog ich mich auf meinen Körper, als wäre er ich. Und jetzt beziehe ich mich auf meinen Körper, als wäre er mein Besitz, mein Körper. Ist es nur ein Unterschied in der Ausdrucksweise? Oder ist es etwas Bedeutungsvolles, dem ich nachgehen sollte? In dem Augenblick, in dem wir uns über uns selbst befragen, betreiben wir bereits Selbsterforschung. Wenn unser Interesse groß genug ist, mögen sich zusätzliche Fragen ergeben wie: Kann ich wirklich von meinem Körper getrennt werden, in dem Sinne, dass, auch wenn der Körper zerstört werden sollte, dass ich davon nicht betroffen wird? Wenn ich nicht der Körper bin, wie kam er dann in meinen Besitz? Wenn ich irgendetwas mitzubestimmen gehabt hätte, hätte ich ohne Zweifel um einen besseren und schöneren Körper gebeten. Wenn der Körper mein tatsächlicher und nicht nur vermeintlicher Besitz ist, was für eine Verantwortung habe ich ihm gegenüber? Und weiter: Wer ist dieses Wir, dieses Ich, das den Anspruch erhebt, gleichzeitig der Körper wie auch der Besitzer des Körpers zu sein? Dies ist nur eine Möglichkeit, wie Selbsterforschung beginnen kann. Ein besonderer Vorfall kann den Anstoß zur Selbsterforschung geben. Wie auch immer, Sri Satya Sai Baba betont ausdrücklich, Selbsterforschung sei unumgänglich, wenn wir von Illusion und Täuschung und den mit ihnen verbundenen Leiden befreit werden wollen. Baba sagt:
Wir sind nicht der Körper, der Geist, der Intellekt oder die Sinne. Diese alle werden von uns benutzt. Von dem Tag an, an dem wir diesen Unterschied klar erkennen und in diesem Wissen leben, werden wir unseres wahren Seins und unserer Bestimmung gewahr.
Viele von uns sind sehr an den Dingen der Welt interessiert. Aufgrund unseres Interesses und unseres Verlangens nach materiellen Dingen hängen wir an der Welt. Aber wir sind es, die sich von den Dingen und den Erfahrungen der Welt fesseln lassen. Es ist nicht so, dass die Welt uns ergreift und gefangen hält. Baba sagt, dass von beiden, der Welt und uns, wir selbst es sind, von denen alles abhängt. Wir sind es, bei denen alle Macht liegt. Wir sind die wahrhaft Fesselnden. Die Selbsterforschung ist eine Methode, um die Wahrheit zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Alles, was wir beobachten können, gehört entweder zur äußeren oder zu unserer inneren Welt. Daher unser Eindruck: All dieses beobachte ich. Selbsterforschung bedeutet, diesem Ich nachzuspüren, das meint, es sei der Beobachter von all diesem, und zu fragen: Wer bin ich eigentlich? Was bin ich wirklich und wahrhaftig? Hat dieser feinstoffliche, subjektive Beobachter eine Ursache oder eine Herkunft? Hierzu bemerkte der Weise Sri Ramana Maharshi:
Das Ich-Bewusstsein kann nicht die Gesamtheit des Individuums ausmachen, denn es verschwindet tagtäglich im Tiefschlaf. Dennoch erfährt die Kontinuität des individuellen Seins keine Unterbrechung.
Ehe wir nicht die Antwort auf solche Fragen gefunden und ehe wir nicht die Wahrheit über uns selbst erkannt und einen entsprechenden Standpunkt eingenommen haben, können wir mit unseren Entscheidungen und Handlungen schwerwiegende Fehler begehen. Daher sagt Baba:
Denkt nicht an Geburt und Tod oder an die Freude und den Kummer, die euch begegnen. Sorgt euch nicht. Diese Dinge sind nur für den Körper von Bedeutung. Brütet nicht über Dingen, die naturbedingt sind, wie eben Geburt und Tod, Kummer und Freude. Irgendwann wird alles, was in dieser Welt existiert, einer Veränderung unterzogen. Strebt nach dem Göttlichen. Erfüllt eure Pflichten und behaltet dabei das Göttliche stets im Auge.
Die formale Frage, wer bin ich, ist zwar hilfreich, aber nicht entscheidend. Man kann das Selbst direkt und unmittelbar erkennen, wie vor vielen Jahrhunderten der selbstverwirklichte Weise Astavakra aufgezeigt hat. Als König Janaka ihn fragte, wie man die Befreiung erreichen könne, erwiderte er: O König, erkenne das Selbst als reines Bewusstsein, als unberührten Zeugen der Erscheinungswelt, und du wirst frei sein. Wenn es nur darum ginge, den Rat, den der Weise Astavakra dem König Janaka gab, im Kopf zu behalten, dann wäre der erste Schritt, sich selbst als reines Bewusstsein zu erkennen, nicht schwierig. Die Schwierigkeit besteht darin, in diesem reinen Bewusstsein fest verankert zu bleiben. Wir als komplizierte Erwachsene, eifrig bedacht, die reine Wahrheit zu erkennen, sind von dem Kind, das wir einmal waren, unendlich weit entfernt. Im Laufe des Lebens haben wir große Veränderungen durchgemacht und trotzdem hat sich durch all diese Jahre hindurch an unserem Bewusstsein nicht ein Jota verändert. Tastet euch vor auf dem Weg zum bewussten Sein und ihr werdet feststellen, dass auf einer bestimmten tieferen Ebene unseres Seins nichts, was sich je ereignet hat, weder außerhalb noch innerhalb des Körpers, auch nur den geringsten Einfluss auf dieses Sein hatte. Es bleibt unberührt und unverändert. Dieser Teil des Rates des Weisen Astavakra ist einfach zu befolgen. Die Schwierigkeiten bereitet uns unser Geist, der sich nie zufrieden gibt. Der Zustand höchster Bewusstheit wird wegen der Faszination, die die Erscheinungswelt auf uns ausübt, schnell wieder verlassen. Hierzu sagt uns Baba: Damit das Bewusstsein in diesem Zustand des Nicht-Unterscheidens zwischen Identität und Objekt fest verankert bleibt, muss sich die Wahrnehmung, Mind, in totaler Selbstaufgabe an den tiefen, nicht unterscheidenden Zustand ausliefern, an das Göttliche. Auf dieses letztliche Moment der restlosen Ergebung an das Göttliche kommt es an, auf den entscheidenden Vollzug der bedingungslosen Hingabe. Was darauf folgt, scheint von Fall zu Fall verschieden zu sein. So erzählt Baba zum Beispiel die Geschichte von König Janaka. Unmittelbar nach seiner vollen Selbstverwirklichung kehrte er auf seinen Thron zurück und regierte weiterhin sein Königreich. Der große, selbstverwirklichte Weise Sri Ramana Maharshi dagegen zog sich nach dem entscheidenden Moment der Hingabe an die Wahrheit, die wie ein Blitz über ihn kam, als er noch ein junger Bursche war, in den Tempel in Tiruvannamalai zurück und blieb dort viele, viele Monate in das Selbst versunken, bevor er auch nur ein einziges Wort sprach. Die letztliche Subjektivität ist unser Selbst. Alles, was nicht das Selbst ist, ist gegenständlich. Der Status des Nicht-Selbst, des Objekts, muss alledem zugemessen werden, von dem wir sagen können: Dessen bin ich mir bewusst. Ich habe ein Gefühl dafür. Ich denke daran, ich bin Zeuge davon, aber ich bin es nicht. Denn wenn es sich verändert hat oder vergangen ist, so bleibt mein Ich, und ich weiß, was an die Stelle dessen getreten ist, was vergangen ist. Bei der Selbsterforschung halten wir uns nicht damit auf, zu untersuchen, was wir als das Nicht-Selbst wahrgenommen haben. Wir sagen einfach, nicht dies, nicht dies, und setzen unser Forschen fort. Es heißt, dass alles, was sich wandelt und verschieden von dem wird, was es war, nicht das wahre, ewige Selbst sein kann, von dem die Weisen reden. Deshalb können wir etwas, was der Veränderung unterworfen ist, nicht als unser letztes, unveränderliches Selbst ansehen. Einige große Philosophen vertreten die Meinung, dass sogar das Ich, der Zeuge, sich ständig ändert, dass sich sowohl der Beobachter als auch das Beobachtete jeden Augenblick verändern. Deshalb sei die Aussage »unveränderlich und ewig« belanglos. Bis zu einem gewissen Grade haben sie zweifellos recht. Aber Baba und auch die alten Rishis sagen, dass der Zustand des Zeugeseins nicht an die Individualität eines gesonderten Zeugen gebunden ist und dass, wenn sich die volle, ungeteilte Aufmerksamkeit auf das Ich konzentriert, dieses Ich, während es sich in der Tat verändert und dabei Namen, Macht und Gestalt verliert, mit dem Absoluten verschmilzt, welches keiner Kategorie, einschließlich der Kategorie ewig oder vorübergehend, zugeordnet werden kann. Baba sagt, dieses nicht kategorisierbare Absolute sei seine wahre Identität. Und ebenso auch die unsere, wenn wir uns entschließen, das zu erkennen und zu verwirklichen. Wenn wir uns erst einmal auf den Weg der Selbsterforschung begeben haben, entdecken wir, dass wir aufmerksamer geworden sind und weniger geneigt, etwas zu tun, ohne wirklich zu wissen, was wir da tun. Das heißt nicht, dass wir uns nun neue Ziele setzen müssten. Es geschieht nur ganz von selbst, dass wir seltener mit offenen Augen schlafen, als das vorher der Fall war. Baba sagt, echtes Wachsein den ganzen Tag hindurch sei wirkliche Meditation. Wenn wir wachsam werden, wird früher oder später die Frage, wer und was bin ich, mit großer Intensität auf uns zukommen. Aus wacher Bewusstheit wird tiefgreifende Selbsterforschung. Die Frage, wer bin ich, ist zu einer weltweiten Redewendung geworden, weil sie der Kernpunkt der Lehren des großen Heiligen vom Berge Arunachala bei Tiruvannamalai Sri Ramana Maharshi im südlichen Indien war. Aber es ist auch die eindringliche Frage, die uns vom Avatar Sri Satya Sai Baba wie auch von den großen Sehern und Weisen vergangener Zeitalter gestellt wird, wer bin ich, ist die vielleicht wichtigste Frage, die sich für jeden von uns eines Tages stellen kann. Die Frage muss nicht notwendigerweise in diesen Worten ausgedrückt werden. Wie auch immer, die Frage zu kennen und sie auszusprechen ist eine Sache. Tatsächlich tief ins eigene Bewusstsein vorzudringen und sie sich selbst zu stellen, ist etwas anderes. Wenn nun unser Selbstgewahrsein tief genug geht, dass wir ein intensives Interesse bekommen für die Frage, wer bin ich eigentlich? Was geschieht dann? Wie geht man vor? Was kommt als nächstes? In Gesprächen über spirituelle Dinge mit interessierten Menschen stellt man fest, dass die meisten Devotis, wenn sie die Frage »Wer bin ich?« aufwerfen, auch wirklich nach einer Antwort suchen. Die Frage wird als ein Mittel angesehen, um aus sich selbst heraus die tiefste Erkenntnis über sich selbst zu erhalten. Aus diesem Grunde zeigen spirituelle Sucher oft Unsicherheit. Das heißt, sie haben die Frage tief und absolut aufrichtig gestellt, aber es gab keine eindeutige Antwort darauf und das Selbst wurde nicht verwirklicht. Die Lösung dieses Problems ist klar und einfach, aber offensichtlich nur schwer zu finden. Die Leute lesen und lesen immer wieder, wer bin ich? Aber sie erkennen nicht, dass die Antwort bereits in der Frage enthalten ist. Tatsächlich ist es so, dass es eine Dualität von Fragendem und Antwort nicht gibt. Die Antwort ist in der Frage selbst. Das bedeutet, es gibt in diesem Fall keine Antwort in der sonst üblichen Trennung von Frage und Antwort. In Wirklichkeit ist die Frage, wer bin ich, lediglich ein Mittel, das wir ausgewählt haben, um unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Erspüren des Ich auszurichten. Das Bewusstsein lässt jeden anderen Inhalt fallen, auch die letzten Fünkchen des brennenden Interesses, jedes Jota der Konzentration werden auf das Ich ausgerichtet. Das Ziel dieser Anstrengung ist, das Bewusstsein von jeder Verhaftung, jedem Interesse, jedem Konzept und jeder Aktivität zu befreien, die etwas anderes ist als die auf die Empfindung Ich konzentrierte Aufmerksamkeit. Das Ziel ist, für einen Augenblick völlig entblößt, völlig ohne Grenzen zu sein, total empfänglich für die Wahrheit des eigenen Selbst. Wenn das so ist, warum heften wir dann unsere Aufmerksamkeit an das Ich des unmittelbaren Gewahrseins, das mit Sicherheit das empirische Ich unseres Ego selbst ist? Die Antwort ist wiederum klar und einfach. Wir sind jenem allerletzten Ich hart auf der Spur, jenem allerletzten Irgendetwas, von dem wir uns keine Vorstellung machen können. Und das Ich, an dem wir uns gegenwärtig festhalten, ist der beste Anhaltspunkt, den wir haben. Auf diesen Anhaltspunkt konzentrieren wir uns. Lasst uns sehen, wohin er uns führen wird. Das selbstproklamierte Ich wird bei intensiver Nachforschung der sublimen Wirklichkeit Platz machen, die sein Urgrund ist. Aber Worte sind jetzt nicht mehr angebracht. Jeder Versuch einer Beschreibung wäre falsch. Von diesem Punkt aus muss jeder von uns allein und aller Vorstellungen und Worte ledig weitergehen. Baba sagt uns in seinen göttlichen Lehren wieder und wieder, dass das Praktizieren der Selbsterforschung für ein spirituelles Leben entscheidend ist. Selbsterforschung ist das Aufblitzen des Allbewusstseins. Man kann sich damit zu jeder beliebigen Zeit befassen. Die Menschen befassen sich mit Selbsterforschung, um sich die Wahrheit des Selbst ein für alle Mal zu vergegenwärtigen und dadurch frei von Zweifel zu werden. Kein Philosoph oder Weiser oder Schriftsteller erhebt den Anspruch, die Erforschung des Selbst entdeckt zu haben. Gerade wie kleine Lebewesen urplötzlich aus verfaultem Fleisch entstehen, so entsteht die Selbsterforschung spontan aus der Qual der menschlichen Bedrängnis. Die Arten der Selbsterforschung sind so vielfältig wie die Menschen, in denen der Drang zum Nachforschen entsteht. Das Kapitel Selbsterforschung ist im Osten leichter anzugehen als im Westen. Aber der Drang zu erkennen, was man von Natur aus wirklich ist, entblößt von allem, was abgelegt werden kann, ist in allen forschenden Gehirnen der ganzen Welt stark und lebendig.
Sayavatara. Sayavatara, Sayavatara. When Dharma declines, you take on a form to save all mankind. Sayavatara, Sayavatara. Sayavatara. The saints have prayed, so you have come to lift the burden from the earth. Sayavatara, Sayavatara.
Sayavatara. Truth is declining, love is waning, peace is losing ground. Sayavatara, Sayavatara, Sayavatara. So you have come to dry our tears, to show us how.
Die Inder benutzen das Wort Karma, wenn sie sich auf eine Handlung beziehen, die nicht eher abgeschlossen ist, als bis die darin enthaltene Energie sich in den Auswirkungen dieser Handlung vollkommen verbraucht hat. Baba lehrt, dass die noch ausstehenden Folgen der Handlungen aus zahllosen vergangenen Leben eine gewaltige karmische Kraft darstellen. Er sagt, unser gegenwärtiges Leben sei auf diese karmische Kraft zurückzuführen und unser karmisches Schicksal werde sich durch Äonen hindurch fortsetzen, wenn wir uns nicht aus der Verstrickung von Aktion und Reaktion, von Ursache und Wirkung befreien können. Unsere Welt schwimmt auf einem großen Meer von Informationen, aber Informationen sind nur Rohdaten. Erst das Destillat aus dieser Information bringt Wissen hervor. In alten Zeiten brachte dieses Destillieren der Information durch Heilige und Weise das höchste Elixier des Wissens über das menschliche Leben hervor. Das Wissen, wie man sich selbst aus den endlosen Umdrehungen des Rades von Ursache und Wirkung befreien kann. Bis dahin war es nicht möglich gewesen zu wissen, was ersonnen, vergänglich und deshalb unwirklich war und was nicht ersonnen, ewig und wirklich war. Und so wie einst ist es auch heute, das einzige Wissen, das dieser Bezeichnung wert ist, ist das Elixier des Wissens, wie man dem Gefängnis von Ursache und Wirkung entrinnen kann. Ohne dieses Wissen sind die Informationen, die wir jeden Tag zusammentragen, ein Ozean, in dem untergehen und in dem wir so unwissend und hilflos sterben werden, wie wir geboren wurden. Heute noch kann das kostbare Elixier uns gehören, wenn wir wach genug sind, danach zu greifen und es einzunehmen. Jenes kostbare Wissen steht uns heute in Form der Lehren dieses außergewöhnlichen Wesens, des göttlichen Sri Satya Sai Baba, zur Verfügung. Vollkommene Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt können wir jetzt in dieser kurzen Lebensspanne erlangen, jetzt, da wir von Baba wissen, vorausgesetzt wir sind klug genug, seine Lehren sorgfältig zu beachten und gewillt, ihnen gemäß zu handeln. Lassen wir jedoch diese außerordentliche, einmalige Gelegenheit achtlos vorübergehen. Wer weiß, an welche fernen Ufer der Sturm des karmischen Gesetzes uns noch trägt, wo er sich vielleicht zu einer weiteren unserer vielen Existenzen niederschlägt. Folgende Überlegung könnte man anstellen. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Energie der schlechten Taten wird zur Auswirkung kommen. Wie kann diese Energie jetzt, nachdem die Tat geschehen ist, ausgelöscht werden? Baba gibt darauf eine Antwort, die auf alle Personen, jeden Alters und aller Rassen und Nationen zutrifft. Er sagt, dass ein Same nicht keimen kann, wenn er von zu viel Erde bedeckt ist. Ebenso werden die Samen schlechter Taten nicht keimen und auch nicht zu schmerzlichen Ereignissen heranwachsen, wenn sie reichlich mit liebevollem Dienst an denen bedeckt werden, die Unterstützung, Ermutigung, Liebe und Hilfe brauchen. Er sagt, ein Leben voller guter Taten deckt eine Vielzahl vergangener Sünden zu. Ständiges Tätigsein in liebendem Dienst am Nächsten begräbt die Samen vergangener, sündiger und schändlicher Handlungen unter sich, so dass sie absterben und nicht zu einem erneuten Gang durch das Leiden heranwachsen können. Eine Frage, die Barbara oft gestellt wird, ist diese: Wie steht es mit der Gesamtheit unseres noch bevorstehenden Karmas? Kann die Last der drohenden karmischen Folgen, der guten wie der schlechten, sofort verbrannt und so in einem Aufflammen beseitigt werden? Die Antwort scheint zu sein: Ja, das ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. Auf diese Frage hat Baba wiederholte Male dieselbe Antwort gegeben. Er sagt, dass nichts in der Schöpfung, einschließlich der unverbrauchten Energie, der Folgen der vergangenen Taten, dem Willen Gottes widerstehen kann. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass Gott das Karma eines Menschen vollständig auslöscht. Baba sagt nämlich, dass die Menschen aus ihrem Tun und seinen Folgen lernen und dass es der progressiven Evolution Abbruch tun würde, wenn er dazu überginge, durch einen bloßen Willensakt karmische Folgen auszulöschen. Mit einfachen Worten, wenn die Spielregeln gebrochen werden, ist das Spiel aus. Dann gibt es das Spiel, das progressive Evolution heißt, nicht mehr. Baba hat jedoch darauf hingewiesen, dass wenn das erfahrbare Selbst, die Person, das Ego, sich im letztlichen Moment der Selbstverwirklichung Gott vollkommen überantwortet, alles Karma überwunden ist. Das körperliche Leben des Befreiten kann weiterhin andauern und er mag sich wie andere Menschen verhalten, aber sein Bewusstsein, das im Augenblick der Befreiung seine Eingrenzung aufgibt, identifiziert sich nicht länger mit dem Körper. In diesem Augenblick besteht uneingeschränkte Freiheit. Das sollte jedoch nicht so verstanden werden, als ob es zwischen dem vollen Erleiden der ganzen karmischen Folgen und der vollen Befreiung im Augenblick der Gottverwirklichung nicht einige Zwischenstadien gäbe. Wenn wir in Hingabe an Gott unser Leben ihm weihen und beten, dass sein Wille geschehen möge, mildert er die verdienten Folgen unserer früheren Taten. Es wird Unannehmlichkeiten geben und es wird Unfälle und Krankheiten geben, aber große Katastrophen treffen uns nicht. Dies ist die Langzeiterfahrung von Sai-Devotis. Baba erklärt dies am Beispiel der Medizin, die im Medizinschränkchen aufbewahrt wird. Die Folge unserer Handlung ist die Medizin. Alles verändert sich im Lauf der Zeit in dieser manifesten Welt und mit der Zeit verringert sich auch die Potenz der Medizin, die im Schränkchen aufbewahrt wird und entfaltet daher nicht mehr ihre volle Wirkung, wenn wir sie schließlich einnehmen. Für seine Devotis, also für diejenigen, die sich dem Willen Gottes überantwortet haben, lässt Baba die Medizin der karmischen Folgen altern und mildert so ihre Wucht. Die Frage, dürfen wir vollkommene Freiheit von allem Karma erleben, beantwortet Baba mit Ja. Totale Freiheit von Unwissenheit und Unwahrheit über sich selbst gewährt Freiheit von allem Karma. Diese göttliche Freiheit ist in Reichweite. Lasst uns so weise sein, sie zu nehmen.
Thank you.
Reinkarnation. Wiedergeburt. Reinkarnation ist ein Begriff, der heutzutage nahezu jedem bekannt ist. Menschen in fast allen Teilen der Erde kennen ihn, aber es besteht keine generelle Übereinstimmung darüber, was damit genau gemeint ist, beziehungsweise auf welchen Aspekt der menschlichen Person sich die Wiedergeburt bezieht. Ist das Wiedergeborenwerden für jedermann gleich? Hat es einen Anfang und ein Ende? Können Willenskraft oder bestimmte geistige Übungen die Wiedergeburt beeinflussen? Gibt es Wiedergeburt für die niederen Lebewesen und für die höheren Formen des Lebens, wenn es solche gibt, oder ist Wiedergeburt nur ein Bild? Dieses Thema ist von großem Interesse. Und bei dem Versuch, die Wahrheit herauszufinden, können eine ganze Reihe von Fragen auftauchen. Buddha hat seine Erfahrung der Wiedergeburt sehr ausführlich erläutert, und die Beschreibung hierüber ist in viele Sprachen übersetzt worden. Baba bestätigt, dass Wiedergeburt ein tatsächliches Geschehen in der erfahrbaren Welt ist. Obgleich er davon spricht, dass sie im Leben der Geschöpfe dieses Planeten Erde eine entscheidende Rolle spielt, lässt er sich aber nicht darüber aus, in welcher Weise die Wiedergeburt vor sich geht. Er sagt lediglich, dass das, was auf den Tod folgt, nicht für alle Wesen einheitlich ist. Nur der tote Körper ist allen gemeinsam. Darüber hinaus gibt es keinen einheitlichen Ablauf der Vorgänge. Wiedergeburt ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit der progressiven Evolution zu sehen ist. Es heißt, dass jede einzelne Manifestation des universellen Bewusstseins durch eine lange, lange Reise der Entwicklung geschleust wird, bis das Individuum schließlich in das Universale eintaucht, mit ihm verschmilzt und erkennt, dass es selber das Universale ist. Wenn man es vom menschlichen Zeitrahmen aus betrachtet, verschlägt uns die Länge der Entwicklungsreise die Sprache. Baba sagt, dass die Reise beginnt, sobald das Leben sich als Granitgestein absondert oder sedimentiert. Die Reise erstreckt sich vom Granit über die Pflanzenwelt zum Tier, zum Menschlichen, zum Übermenschlichen, zum Kosmischen und zum Göttlichen. Sie endet mit der Verwirklichung des absoluten, unwandelbaren göttlichen Prinzips, der göttlichen schöpferischen Kraft. Das Begreifen der allumfassenden, progressiven Entwicklung kann nicht in den engen Grenzen eines nur verstandesmäßig erfassbaren Zeitdiagramms erfolgen, weshalb wir es getrost beiseite lassen dürfen und uns besser mit dem beschäftigen, was Baba darüber sagt, wie der Einzelne von ihr betroffen wird. Mit Babas Feststellung, dass die guten und die schlechten Taten das einzige Gepäck sind, das wir vom Tod zur nächsten Geburt mitnehmen, sind wir auch schon beim Kern der Sache. In der Tat sind die guten und die schlechten Handlungen der Grund für eine Wiedergeburt. Darüber hinaus bestimmen sie auch die Art des Lebens, in welches man hineingeboren wird, sowie Veranlagung und Charakter, die einem eigen sind. Aber wir brauchen uns nicht zu beunruhigen. Baba versichert uns, dass die bindende Kraft unserer Taten dadurch überwunden werden kann, dass man sich aktiv einem spirituellen Leben zuwendet und Gott um seine Gnade bittet. Er sagt:
Denkt nicht an Geburt und Tod oder an die Freude und den Kummer, die euch begegnen. Sorgt euch nicht. Diese Dinge sind nur für den Körper von Bedeutung. Brütet nicht über Dingen, die naturbedingt sind, wie eben Geburt und Tod, Kummer und Freude. Irgendwann wird alles, was in dieser Welt existiert, einer Veränderung unterzogen. Strebt nach dem Göttlichen. Erfüllt eure Pflichten und behaltet dabei das Göttliche stets im Auge.
Baba zeigt uns in seiner göttlichen Liebe genau, wie wir von dem riesigen Ballast der guten und der schlechten Taten, die uns verfolgen, frei werden können, bis wir aufwachen und unsere missliche Lage einer eingehenden Prüfung unterziehen. Er sagt uns, dass, wenn wir seine Lehren studieren und in die Praxis umsetzen, überhaupt keine Notwendigkeit mehr besteht, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Die spirituellen Übungen, mit denen wir uns, wie er sagt, beschäftigen sollen, werden zu einem Glück und zu einer Zufriedenheit führen, die alles Verstehen übersteigen. Zum Erleben der Freude im ewigen Jetzt und zur völligen Befreiung von allem Vergangenen. Es wird gesagt, dass die Idee der Reinkarnation in den frühen christlichen Schriften enthalten war, zu einem späteren Zeitpunkt aber aus ihnen entfernt wurde. Ganz gewiss wird die Wiedergeburt heute in den christlichen Kirchen nicht einheitlich gelehrt. Dessen ungeachtet fragen sich viele Menschen im Westen, ob die Begriffe Tat, Konsequenz und Wiedergeburt nicht die Erklärung für die scheinbare Ungerechtigkeit sein könnten, die sich in der gesamten Welt, wie auch im Leben der Einzelnen, zeigt. Wenn wir zum Beispiel jemanden schlagen und dafür wieder geschlagen werden, sind die Tat und ihre Folgelast eindeutig ersichtlich. Und kaum jemand würde darin etwas Unrechtes sehen. Aber wenn ein gutmütiger, unschuldiger Mensch von einem Unglück nach dem anderen verfolgt wird, während ein anderer, der einen schlechten Charakter hat und Böses tut, Glück und Ansehen gewinnt, dann möchten wir aufschreien: Das ist ungerecht! Aber die scheinbare Ungerechtigkeit hört auf, sobald der Zeitrahmen weitergesteckt wird. Der gute Mensch erfährt nämlich jetzt die Resultate vergangener schlechter Taten und der böse Mensch die Folgen vergangener guter Taten. Wie in jedem Beispiel vom Schlagen und geschlagen werden, sind die meisten Ereignisse in unserem Leben die Folgen von Taten aus dem jetzigen Leben. Nur die schwerwiegenden Taten entfalten gemäß Baba die Saat ihrer Folgen in nachfolgenden Leben. Viel von dem, was wir erfahren, kann als Folge unseres gegenwärtigen Tuns angesehen werden. Dafür gibt es zahllose Beispiele. Nimm Fahrstunden und du wirst ein guter Autofahrer. Treibe Sport und du wirst kräftiger. Liebe die Menschen und behandle sie mit Güte und Bedacht, und du empfängst dafür im Allgemeinen freundliche Behandlung. Die Einschränkung im Allgemeinen machen wir wegen eventueller karmischer Beziehungen zu bestimmten Menschen. Möglicherweise haben wir ihnen in einem früheren Leben einmal einen Schlag versetzt, für den wir gerade unsererseits geschlagen werden. Zum Glück sind für die meisten von uns die Verwicklungen und Überschneidungen von Taten und ihren Folgen nicht klar ersichtlich. Wir sind schon mit unseren Taten in diesem Leben nicht sehr glücklich. Man überlege sich, was für eine unerträgliche Bürde es wäre, wenn wir uns auch noch über die Taten unserer zahllosen, vergangenen Leben grämen müssten. Die Taten und ihre Folgen scheinen ein unerbittlicher Kreislauf zu sein, aus dem es kein Entrinnen gibt, da jedes Ergebnis seinerseits wieder eine Tat mit ihren Folgen ist. Buddha benutzte das Symbol des Rades, um die endlose Aufeinanderfolge von Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt zu veranschaulichen. Buddha wies darauf hin, dass man durch eine gründliche und intensive Suche nach den vier edlen Wahrheiten und die ununterbrochene Ausübung derselben die Befreiung erreichen könne, wobei die Ausübung eher zur Befreiung führen würde, wenn man sich ungebunden und zurückgezogen als Mönch mit spirituellen Übungen beschäftigte. Baba, der zu unserem Segen als Avatar in dieses Zeitalter gekommen ist, sagt uns aus den Tiefen seiner Allwissenheit heraus, dass wir in dieser Zeit durch spirituelle Übungen und vollständige Hingabe an Gott von Geburt, Tod und Wiedergeburt befreit werden können, auch wenn wir weiterhin der Familie und der Gesellschaft erhalten bleiben. Welche spirituellen Übungen für unsere Zeit passend sind, wird in Babas göttlichen Lehren erläutert. Das Geheimnis der Befreiung besteht darin, Gott zu geben, was sein ist. Und letzten Endes ist alles sein. Baba sagt, wir sollten uns von der Vorstellung lösen, dass wir handeln, um die Früchte unserer Taten zu genießen, und stattdessen die Frucht jeder Tat Gott weihen. Gott selbst wird dann zum Handelnden und nimmt voll Erbarmen die Last auf sich. Wenn wir nicht länger danach streben, der Handelnde zu sein, sind wir auch nicht länger die Empfänger der Folgen. Gott als der Handelnde übernimmt die Früchte der Tat. Baba sagt,
sowohl der Gnani, das heißt der Wissende, der frei von Wiedergeburt ist, als auch der Agnani, das heißt der Unwissende, haben Wünsche. Wünsche bezüglich der anderen Welt und der Last der vergangenen Karmas. Beide in gleichem Maße. Nur lebt der Gnani nicht in dem Bewusstsein, der Handelnde zu sein. Deshalb ist er nicht gebunden, sondern frei. Der Verstand, das Denken, ist die Ursache der Bindung. Das heißt, der Bindung an den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Wie auch der Befreiung aus Bindung. Die Gedanken, Mind, sind die Ursache von allem.
Es gibt einen einfachen und wirksamen Weg, die Befreiung vom Wiedergeborenwerden anzustreben. Dieser einfache Weg besteht darin, anderen Gutes zu tun, für andere Gutes zu tun, anstatt ständig nach dem Nutzen für uns selbst Ausschau zu halten. Baba weist darauf hin, dass genauso wie Samen, der mit zu viel Erde überdeckt ist, nicht keimt, auch die Saat unserer vergangenen schlechten Taten nicht keimen kann, wenn sie mit guten Taten reichlich bedeckt wird. Das Sprichwort sagt, gute Taten begraben viele Sünden. Das Wissen um die Reinkarnation ist kein Wissen, das aus direkter Erfahrung stammt. Sogar die Rückblicke in unsere Vergangenheit sind nur Gedanken, die für einen kurzen Augenblick existieren und dann wieder vergehen. Wir müssen die Information, dass es Wiedergeburt tatsächlich gibt, in gutem Glauben von jemandem, dem wir vertrauen, annehmen. Für viele von uns ist Sri Sathya Sai Baba vertrauenswürdig. Er ruht in sich und ist stets in der Wahrheit gegründet, braucht nichts von uns und hat weder einen Grund, uns zu täuschen noch uns zu übervorteilen. Er sagt in der Tat,
es ist wahr, aus euch selbst heraus habt ihr kein Wissen. Im spirituellen Leben kommen zuerst Glaube und Vertrauen, danach die Erfahrung. Stürzt euch voller Glauben in spirituelle Übungen. Mit diesem Vorsatz werdet ihr die Wahrheit für euch selbst finden und alles erkennen, was des Erkennens wert ist.
Ist Reinkarnation eine Tatsache oder nicht? Wenn wir sie im guten Glauben als wirklich ansehen und unsere Handlungen dementsprechend ausrichten, was kann es schaden? Gott mit unserem ganzen Herzen lieben und anderen Gutes tun, was kann daran falsch sein? Eine Unklarheit bleibt. Wer oder was wird wiedergeboren? Ist es diese sich ändernde Persönlichkeit? Das erscheint unwahrscheinlich. Baba sagt dazu,
was ist dieses Ich, das durch den Körper begrenzt wird und doch von diesem verschieden ist? Es gibt keine andere Seele als dieses Ich. Und wenn man sie vom Körper abzieht, bleibt nur der nicht unterschiedene Geist, die nicht unterschiedene, nicht entzweite Seele zurück. Das Charakteristische des Menschen ist der Kausalkörper, der bis zur Befreiung fortbesteht.
Was Baba damit sagt, ist, dass wir, solange wir Handlungen vollziehen, um ihre Früchte zu ernten, Teil jenes Prozesses und in ihn voll verwickelt sind. Deshalb müssen wir die Folgen des Prozesses erfahren, ob sie nun glücklich oder schmerzlich für uns sind. Wir haben uns selbst in diesen Prozess verwickelt und uns mit ihm identifiziert. Wir nähren diesen Prozess aus unserer Energie, und wenn wir aufhören, Energie in ihn zu investieren, wird sich der Prozess nicht mehr fortsetzen. Buddha hat gesagt, dass das Karma, das wir erfahren, wie eine Schnur aus Glasperlen ist, die wir hinter uns herziehen. Die Glasperlen folgen uns nicht von selbst, sondern wir sind es, die sie festhalten. In dem Augenblick, in dem wir die Schnur, die die Perlen zusammenhält, durchschneiden, sind wir sie los. Wenn wir den Thron des Handelnden, dessen wir uns bemächtigt haben, verlassen und Gott, den rechtmäßigen König, diesen Thron wieder einnehmen lassen, sind wir sofort von der Bürde der Regentschaft befreit. Wenn wir unsere Gedanken Gott übergeben und Babas Aussage akzeptieren, dass alles Gott ist, dann wird die Identität des Handelnden von uns selbst in Gott umgewandelt. Und was geschieht, das tut er. Dann empfinden wir die sorglose Glückseligkeit der Befreiung und wir haben damit die Grenzen unserer Persönlichkeit überschritten. Diese Befreiung von der Identifizierung mit dem Ego und das Aufgeben der Vorstellung des Getrenntseins von Gott ist möglich, und zwar, wie Baba sagt, jederzeit. Sobald die Sturmwolken des Nichtwissens weggefegt sind, wird Gott unser wahres Selbst aus uns hervorstrahlen. Baba hat klar gesagt, dass dieses Aufleuchten der Wahrheit ganz plötzlich erfolgen kann. Wenn unser Nichtwissen tief verwurzelt und hartnäckig ist, wie es meistens der Fall ist, wird die Befreiung nicht blitzartig erfahren, so können wir doch wissen und davon überzeugt sein, dass sie durch spirituelle Übung möglich ist. Niemand kann uns daran hindern, das, was wir tun, als durch das Göttliche bewirkt anzusehen, als das Göttliche, das unsere tiefinnerste Wirklichkeit ist. Wir können dieses »Ich tue« ausstreichen, aber das Handeln fortsetzen. Wenn wir das Gefühl und den Anspruch des »Ich tue« Gott überantworten, der der Ursprung der Welt und des Menschen und daher der wahre Handelnde ist, können wir alles, was uns begegnet, als seinen Willen hinnehmen und unterscheiden nicht länger zwischen »Ich will« und »Ich will nicht«. Babas Kurzform für diese Wahrheit:
Die Straße zum Glück liegt nicht darin zu tun, was man möchte, sondern zu mögen, was man tun muss.
Loslassen ist möglich und es ist der Weg zur Befreiung. Baba sagt, dass wir zwar über den Anfang des Zyklus der Wiedergeburten nichts mehr wissen können, dass wir aber sicher sein dürfen, dass es damit auch eventuell schon bald ein Ende haben kann. Baba gebraucht das Wort Erlösung, Englisch Release, gleichbedeutend mit Ausdrücken wie Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung, Erleuchtung, Befreiung, Freiheit von Bindung, Freiheit von Geburt und Tod. Baba beschreibt die Erlösung folgendermaßen:
Wenn die ganze Schöpfung in und um den Gottsuchenden zur glückseligen Liebe und lichtvollen Erfahrung wird, dann verliert er das begrenzte Bewusstsein seiner individuellen Wesenheit und überschreitet die Grenzen seiner Persönlichkeit, um mit all seinen Sinnen in jedem Augenblick die glückstrahlende, innewohnende Göttlichkeit zu erfahren, die immer in ihm verborgen war.
In my name, my Lord, in my name, my Lord, in my name, my Lord, who I am.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten eine Lesung aus dem Buch Mein Baba und Ich von Dr. John Hislop. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Wir danken allen, die mitgeholfen haben, dass diese Sendung ausgestrahlt werden konnte. Moderation und Produktion Inge Sadai. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram.